uns mit der Apostelgeschichte weiter beschäftigen können. Da wollen wir eben heute fortsetzen und uns das Wirken Gottes ansehen im Neuen Testament, eben in der Apostelgeschichte. Und wir sehen ja die Jünger, die damals verängstigt waren, sind nun zu mutigen Zeugen geworden und Gottes Wirken ist durch nichts zu stoppen. Weder durch Widerstand von außen. Wir wissen, dass der jüdische Hohe Rat versucht hat, die Apostel und die Jünger einzuschüchtern nach Strich und Faden, was ihnen nicht gelungen ist, weil die Apostel eben mit dem Heiligen Geist ausgestattet waren und gesagt haben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja. Beziehungsweise haben sie es dem Hohen Rat als Frage zurückgegeben, urteilt selbst, ist es richtig, euch mehr zu gehorchen als Gott? Und die Frage liegt klar auf der Hand. Natürlich gilt es, Gott mehr zu gehorchen. Also, die Antwort liegt auf der Hand, genau. Weder durch Widerstand von außen konnten die eben eingeschüchtert werden, aber auch die Korruption von innen, die es gab. Wir haben letztens gehört von Ananias und Sapphira. Also auch da hat es Probleme gegeben, um das Wirken des Heiligen Geistes zu Fall zu bringen. Aber auch das hat nichts dem Wirken Gottes entgegensetzen können. Die Gemeinde ist weiter gewachsen, sie wächst weiter. Nicht durch Engelswerk, sondern durch natürlich das Wirken des Heiligen Geistes, aber auch durch das Engagement einzelner treuer Christen. Und da wollen wir uns heute eben eine Person speziell anschauen, den Stephanus. Wir haben letzte Woche schon gehört, dass er einer der sieben war, die als Diakon gewählt worden sind von der Gemeinde dort. Und bisher war das Wirken Gottes ja in den Evangelien durch Jesus sichtbar. Große Machttaten, Zeichen, Wunder. Jetzt, die letzten Kapitel haben wir gesehen, wie die Apostel aufgetreten sind und eben auch Zeichen und Wunder getan haben. Und jetzt sehen wir aber eine neue Person, die auf die Bildfläche kommt, die Gott verwendet, eben Stephanus. Stephanus war kein Apostel und trotzdem tut Gott ganz Großes durch ihn. Stephanus war ein treuer Nachfolger, er war Administrator, Organisator, er hat sich um die Witwen gekümmert. Wie gesagt, er war kein Apostel, er hat auch kein Bibelbuch geschrieben, war kein Autor und trotzdem hat Gott ihn verwendet, um große Wunder durch ihn zu wirken. Und auch heute sind da große Taten und Wunder Gottes sichtbar, wobei ich sage, weniger an Einzelpersonen geklammert, sondern ich sage immer sehr stark an Gebetsaufrufe oder an Gebete geklammert und an Gebete oder durch Gebete bewirkt. Aber zurück zu Stephanus, er ist derjenige, der als erster, als Märtyrer stirbt in der jungen Gemeinde und er wird so auch zur Schlüsselperson für Gemeindewachstum. Wir sehen dann ein, zwei Kapitel später eben, dass durch seinen Märtyrertod, jetzt greife ich ein bisschen voraus, in Kapitel 7 dann die Gemeinde zerstreut und verfolgt wird. Ja, könnte man sagen, war jetzt erlebt die Gemeinde aber einen schönen Rückschlag. Ja, nach menschlichem Gutdünken könnte man das so sagen, aber genau diese Verfolgung bewirkt dann, dass das Evangelium sich ausbreitet in ganz andere Regionen und die Menschen Christus bezeugen und dadurch Menschen erreicht werden, die ohne so eine Verfolgung nicht erreicht worden wären. Also da sehen wir, Stephanus, der erste Märtyrer, wird zur Schlüsselperson für Gemeindewachstum. Und was auch sehr stark ihn auszeichnet, ist, dass bei der Liste, die wir letzte Woche eben gesehen haben, von den sieben Personen, die da ausgewählt wurden, ist, dass er an erster Stelle steht. Ja, man muss sich vorstellen, die Gemeinde, die zu Pfingsten und auch danach durch die Predigten wirklich, könnte man sagen, förmlich explodiert ist, da hat es sicher viele Männer gegeben, die ernste Sache mit Jesus gemacht haben, aber Stephanus ist der, was da ausgewählt worden ist als einer von sieben und er steht ganz an erster Stelle der Liste. Das hat sicher eine besondere Bedeutung und das werden wir auch heute sehen, wenn wir uns das Leben von Stephanus ein bisschen ansehen und wir sehen, dass er eben ein Mann der kompromisslosen Nachfolge war. Ich möchte den Textkurs lesen und dann kurz noch ein Gebet sprechen. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Abvers 8 bis 15. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten, und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte um das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören: Dieser Jesus, der Nazoräer, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir dafür, dass mit deinem Tod und der Auferstehung nicht alles vorbei war, sondern dass da mit den Jüngern dann, mit den Aposteln Gemeinde erst wirklich angefangen hat und dass sich dieses Werk durch den Heiligen Geist da bis zum heutigen Tag fortsetzt, dass wir ein Teil dieses Wirkens sein dürfen. Danke, dass du unsere Gemeinde ins Leben gerufen hast, auch durch treue Menschen, Missionare, die dein Wort weitergeben haben, wo einzelne zum Glauben gekommen sind und ja, wieder den Samen ausgestreut haben, dass wir heute so vor dir uns versammeln dürfen, um dein Wort zu betrachten. Und wir wollen dir einfach bitten jetzt, dass du uns offene Herzen schenkst und dass wir auf die hören, was du zu uns reden möchtest. Amen. Also Stephanus, ein Mann der kompromisslosen Nachfolge. Und wir können uns fragen, was hat denn diese kompromisslose Nachfolge ausgezeichnet? Und der erste Punkt, den ich da machen möchte, ist: Gott bereitwillig und freudig dienen. Ein Zeichen der kompromisslosen Nachfolge ist, Gott bereitwillig und freudig zu dienen. Und wir sehen gerade bei Stephanus da fünf Merkmale, die ihn auszeichnen. Und wir können auch sagen, fünf Merkmale leuchtender Christen. Ich schließe da jetzt ein paar Verse ein, die wir das letzte Mal eben schon beleuchtet haben, nämlich aus Kapitel 6 über Stephanus, wenn wir lesen die Verse 3, die Verse 5 und eben diesen Vers 8. Und da sehen wir eben diese fünf Merkmale, was den Stephanus auszeichnen und jeden Christen, der Jesus treu nachfolgt. Und das erste Stichwort ist Glaube. Glaube. Dieser Glaube, der sich in der Nachfolge Tag für Tag bewahrheitet, Glaube, der lebt, aber auch ein Glaube, der verankert ist. Ja? Was ist denn das Zentrum des Glaubens? Und da sehen wir bei Stephanus ganz klar, dass er an das Wort Gottes geglaubt hat, ja, in dem Fall das Alte Testament. Das Neue hat es ja zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht gegeben, aber das Alte Testament. Das werden wir dann in den nachfolgenden Sonntagen sehen, wo das Kapitel 7 da aufgegliedert eben wir uns ansehen wollen, wo Stephanus dann predigt. Da predigt er wirklich wortzentriert. Ja. Er nimmt das Alte Testament, er beruft sich auf Begebenheiten, Tatsachen, die im Alten Testament beschrieben sind. Gott schreibt Geschichte. Ja, im Alten Testament bis in die neutestamentliche Zeit und er tut das vor allem durch sein Volk Israel. Ja. Also Glaube an das Alte Testament. Gott schreibt Geschichte und wir sehen aber auch schon gewisse Theologie. Ja, Theologie ist, wo wir versuchen, Gottes Wahrheiten in gewisse Schemata zu bringen. Und wenn wir da das Kapitel 7 der Apostelgeschichte ansehen, da steckt ja eine Menge Theologie drinnen, ja? Zum Beispiel die Dreieinheit Gottes. Ja? Da wird dem Gott Vater beschrieben, da wird aber auch Jesus beschrieben, wie er der Messias ist und auch das Wirken des Heiligen Geistes. Ich lese nur mal aus Kapitel 7, den Vers 51. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Und ein Vers später, in Vers 52, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt, und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Also sehen wir, sowohl der Heilige Geist ist da drinnen, und es wird von der Ankunft des Gerechten geschrieben, was niemand anderer ist als Jesus Christus. Ja. Und andere Verse, Vers 2 zum Beispiel, in Kapitel 7 oder auch in Vers 9 und Vers 32, ganz klar, wo Gott der Vater beschrieben wird. Ja, aber nicht nur das, er glaubt nicht nur an das Alte Testament und an die drei Personen der Dreieinheit, sondern auch an die Auferstehung Jesu. Und wir lesen dann auch, dass er am Ende, kurz bevor er stirbt, Jesus zur Rechten Gottes stehen sieht. Ja, ein wirkliches Privileg, was nur ihm vorbehalten war. Wir lesen an anderer Stelle, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, aber da lesen wir sogar, dass er zur Rechten Gottes steht. Der auferstandene Herr Jesus Christus. Und er glaubt natürlich auch an seine eigene Auferstehung und an das ewige Leben, sonst wäre er nicht so mutig aufgetreten und hat gewusst, egal was ihm passiert, koste es, was es wolle, selbst wenn er sein Leben da lässt, die Auferstehung gilt genauso ihm und er wird eines Tages seinen Erlöser von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich meine, er hat es eh da schon als Ausnahme Jesus sehen dürfen, ja, aber dann eben für die Ewigkeit. Also der Glaube hat Stephanus ausgezeichnet. Das nächste Schlüsselwort, Schlüsselbegriff, was wir sehen, ist der Begriff Geist. Stephanus war jemand, der voll Geist war. Voll Geist Gottes, der Geist Gottes, der ihn und sein Leben kontrolliert hat. Und das ist nach außen hin sichtbar geworden. Es hat Auswirkungen gegeben, wie der Geist Gottes in und durch Stephanus gewirkt hat. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber wenn wir sehen, was wir gelesen haben, wie angefeindet der Stephanus war, ist es sehr leicht, da in einer Gegenreaktion zu verfallen und sich zu verteidigen und so weiter. Da findet man aber von Stephanus diesbezüglich überhaupt nichts. Also er verteidigt nicht sich, aber er verteidigt natürlich das Evangelium durch das, was er sagt. Ja, und wir sehen dann auch später, dass da gegen seine Argumentation kein Kraut gewachsen war. Ja. Also Gott hat ihm einen scharfen Geist gegeben, von der Ratio her, aber vielmehr noch der Geist Gottes, der in und durch ihn gewirkt hat. Er ließ sich nicht zu Hass hinreißen, das war sicher auch das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ein Geist des Friedens und auch ein Geist der Wahrheit. Und die zwei Verse, was ich euch vorhin gelesen habe, Kapitel 7, Vers 51, 52, sind für mich ein ganz starkes Beispiel, wie der Stephanus den Hohen Rat da konfrontiert hat. Ja, es ist der Geist der Wahrheit. Er lässt nicht fünf gerade sein, sondern er sagt ganz klar, was Sache ist. Und sagt, ihr seid diejenigen, die den Messias ans Kreuz gebracht haben. Genauso wie das der Petrus auch schon getan hat. Ja. In Kapitel 3 bei dieser Predigt spricht er Klartext und sagt, kehrt's um, tut's Buße und so weiter und so fort. Ein ganz mutiges, kompromissloses Auftreten, was wir in den Evangelien noch nicht gesehen haben. Aber da in der Apostelgeschichte sehen wir eine Kehrtwende und der Geist Gottes bewirkt einfach, dass die Jünger und die Nachfolger so auftreten können. Ja? Der Geist der Wahrheit, bereit, Unwahrheit und Falschheit zu konfrontieren, in dem Fall von dem Hohen Rat, kompromisslos. Das benötigt sicher eine große Portion Mut. Wie gesagt, das kann nur der Heilige Geist schenken. Ich war mal vor einigen Jahrzehnten, lacht sie schon wieder. Bin noch nicht so alt. War ich in einer Situation, da war ich recht mutlos Und da war ich auf einem Camp in Deutschland bei Neues Leben. Und immer, da hat mir jemand dann einen Vers mitgegeben, da habe ich mir eine Notiz gemacht in der Bibel, aus dem 95er Jahr, ja, also doch schon ein bisschen her. Ja, ja. 18.08.95, also es gibt nicht viele Bibelstellen, wo ich mir ein Vers eingeschrieben habe, ein Datum reingeschrieben habe, aber das habe ich mir eingeschrieben bei 2. Timotheus 1, Vers 7. Kennt ihr den Vers? Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Ja, allein da stecken drei Begriffe drin, Kraft, Liebe und Besonnenheit, wo wir sehen, was den Stephanus eben ausgezeichnet hat. Also diese Begriffe, die ihn ausgezeichnet haben. Ja, und das ist ein Vers, der mich bis heute begleitet. Immer wieder mal, wenn ich in einer Situation bin, wo ich vielleicht, ja, ein bisschen niedergeschlagen bin oder um nicht zu sagen angstvoll, dann erinnere ich mich an den Vers, ja Gott hat mir nicht an Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft der Liebe und Besonnenheit. Ja. Und das ist ein Zuspruch für jeden auch von uns. Wir brauchen nicht verzagt sein, sondern wir haben den Heiligen Geist und der richtet uns auf und wir dürfen mutvoll auch voranschreiten. Ja, und diesen Mut sehen wir ganz stark eben bei Stephanus. Also wir haben gesehen, er ist ein Mann des Glaubens, er ist charakterisiert durch den Geist Gottes, ein scharfer Denkergeist, aber vor allem der Heilige Geist, der in ihm wirkt. Und er ist ein Mann voll Weisheit. Wir sehen, dass seine Feinde überhaupt keine Argumente mehr übrig haben. Das muss man sich vorstellen, er war allein und da ist eine ganze Menge von Juden, die ihm alles Mögliche an Argumenten da in den Kopf werfen. Und er beantwortet jedes Einzelne und geht immer aufs Wort Gottes zurück und sagt, aber schau mal, was die Schrift sagt. Ja? Schau mal, was das Alte Testament sagt. Seine Feinde haben ihm keine Argumente mehr übrig. Und auch interessant ist, das sehen wir, kann man sich aus dem Kontext zusammenreimen, wahrscheinlich war der Saulus da mit dabei bei dieser Diskussion. Ja? Wir sehen ein bisschen später, wird er namentlich dann auch erwähnt. Als Stephanus dann den Märtyrertod stirbt. Und es gibt noch ein anderes feines Detail, weil diese Juden aus den Synagogen, die kommen aus den unterschiedlichen Orten und eine Ortschaft ist, oder eine Region muss man sagen, ist Cilicien. Und da ist die Hauptstadt auch Tarsus. Und wir wissen, wer aus Tarsus hergekommen ist. Ja. Und wir lesen dann auch später, dass diese Juden aus den Synagogen heimlich Leute vorgeschoben haben. Ja. Wenn etwas heimlich ist, wie hat der Lukas als Autor das dann wissen können? Ja? Wenn etwas heimlich ist, dann ist es verborgen, dann muss ihm das später irgendjemand gesteckt haben, wie man so schön sagt. Ja. Und wer würde sich da besser anbieten als der Saulus, der später eben zum Paulus geworden ist? Und der ihm wahrscheinlich dann gesagt hat, wie die Sachen damals abgelaufen sind. Ja. Ja. So kann man sich das zumindest vorstellen. Also, glaube ich, ist eine gute Interpretation. Saulus, der selber da überall dabei war. Also, jetzt haben wir gehabt Glaube, Geist, Weisheit. Und Stephanus war auch ein Mann voll Gnade. Gnade, wir definieren Gnade oft als unverdientes Geschenk, ja. Aber ich glaube, da steckt noch viel mehr drinnen. Gott ist gnädig, er liebt uns. Und diese Liebe wird da ganz klar im Leben von Stephanus sichtbar. Er liebt seine Feinde. Er liebt sie so sehr, trotz dieser ganzen Anfeindungen, die er über sich ergehen lassen muss, dass er am Ende, gleich wie Jesus das getan hat, für seine Feinde betet. Kurz bevor er stirbt, betet er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Also da muss ich sagen, das kann, denke ich, nur Gott und durch seinen Geist eben bewirken, dass jemand da so eine Liebe hat, selbst wo die Feinde ihn so anfeinden und wo es um sein Leben geht und er das auch lassen muss. Ja, er wird ja später dann gesteinigt. Ein Mann voll Gnade, der selbst in der Todesstunde für seine Feinde betet, die ihn hinrichten. Und das fünfte Merkmal von Stephanus, er war ein Mann voll Kraft. Er hat ihm Zeichen und Wunder getan, keine Magiertricks, sondern Wunder der Liebe Gottes, Da waren wahrscheinlich, wir lesen es jetzt nicht spezifisch, aber wahrscheinlich waren da auch Krankenheilungen dabei, womöglich auch Austreibungen von Dämonen und so weiter. Also alles Wunder und Werke, die den Leuten zugutekommen sind. Nicht um selber da im Mittelpunkt zu stehen, um irgendeine Show da abzuziehen, sondern Zeichen und Wunder, um die Liebe Gottes an den Menschen einzeln sichtbar werden zu lassen. Ja, und die Frage, die ich immer stelle und die wir uns stellen können, wie schaut es bei uns aus? Sind diese Merkmale bei uns sichtbar? Sind wir voll Glauben, voll Geist, voll Weisheit, Gnade und Kraft? Ich merke bei mir selber oft, dass mich diese fünf Punkte nicht auszeichnen. Ja? Manchmal merke ich bei mir Wut, manchmal merke ich Zweifel, Niedergeschlagenheit. Manchmal merke ich auch brutale Härte auch bei mir. Ja? Sachen, die mich triggern, wo ich denke, boah, wie kann das sein? Und dann muss ich mal einen Schritt zurückgehen und schauen, dass ich zur Besinnung komme. Ja? Und dass der Heilige Geist da wieder Kontrolle in meinem Leben gewinnt. Ja, die Frage kann sich jeder von uns auch stellen. Ja. Sind wir voll Glauben, voll Geist, voll Gnade, voll Weisheit und voll Kraft? Und wenn wir es nicht sind, was hindert uns daran, wieder voll Glauben, voll Geist, voll Weisheit, voll Gnade und Kraft zu werden? Was hindert uns daran? Das war der erste Punkt. Gott bereitwillig und freudig dienen. Der zweite Punkt ist, mit Widerstand rechnen. Wir haben schon gesehen, die Juden aus den unterschiedlichen Synagogen und die haben jetzt dem Stephanus nicht wirklich was entgegnen können und so entwickeln sie nun böse Strategien. Ich nenne es einmal die bösen Strategien der Synagogen Juden. Das erste ist, sie streiten mit Stephanus. Streiten in dem Sinn war jetzt ja nicht so was Schlimmes, weil streiten bedeutet auch diskutieren, argumentieren, ein Wortgefecht. Das machen wir auch manchmal. Wenn wir uns über theologische Themen unterhalten, dann streiten wir ab ein bisschen. Wir argumentieren und schauen, was sagt das Wort. Ja. Da lesen wir in Vers 10, aber sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen. Der Herr schenkt dem Stephanus einen ganz einen klaren Geist, nicht benebelt irgendwie durch Alkohol oder sonstige Substanzen oder auch durch den Nebel der Welt, der manchmal unsere Sinne verblendet. Sei es materielle Dinge, sei es für die Männer vielleicht schöne Frauen oder für die Frauen erfolgreiche Männer, was auch immer. Es gibt viele Dinge, die unsere Sinne verblenden. Bei Stephanus eben war das nicht der Fall. Er tritt auf voll Weisheit und voll Geist. Und er gewinnt die Diskussion. Gott schenkt ihm Kraft und Weisheit. Er hat sich voll auf Gott verlassen und findet dann auch die richtigen Worte. Und da geht eine Verheißung in Erfüllung, die Jesus seinen Jüngern bereits in Lukas 12 gegeben hat. Lukas 12, die Verse 11 und 12. Da sagt Jesus, wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Und das sehen wir ganz klar am Beispiel des Stephanus. Noch einmal, einer gegen eine ganze Menge, ich weiß nicht, waren es 30, 40 oder wie viele Leute da immer von den jüdischen Synagogen. Also sie streiten mit Stephanus und dann machen sie das nächste in Vers 11, sie schieben heimlich Männer vor, die Gerüchte verbreiten. Ja? Auf das heimlich bin ich schon eingegangen. Wer in Diskussionen auf verlorenen Posten ist, der kann sich nur mehr noch unlauterer Mittel bedienen und so fangen sie an, die Gerüchteküche zu kochen. Ja? Sie schieben heimlich Männer vor. Das nächste in Vers 12 sehen wir dann, der dritte Schritt, sie wiegeln das Volk auf, die Ältesten und die Schriftgelehrten. Man kann sagen, sie starten einen Informationskrieg. Wer sagt die Wahrheit? Wer sagt die Wahrheit? Es ist teilweise schwierig herauszufinden und manchmal doch nicht so schwierig. Wir müssen alles am Wort Gottes messen. Und zum Thema Informationskrieg sage ich jetzt auch noch, der findet ja nicht nur bei uns da vielleicht in der Gemeinde statt, sondern überhaupt in der Gesellschaft, in den Nachrichten, Medien und ohne da jetzt auf Details eingehen zu wollen, aber ich sage euch nur, alles kritisch hinterfragen. Und irgendjemand hat einmal gesagt, ja, wenn etwas in den Medien so und so dargestellt wird, muss man schon manchmal fast davon ausgehen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ja. ist er jetzt eine extreme Ansicht, aber ich sage, und das sagt auch der Herr in seinem Wort, oder in dem Fall der Paulus in 1. Thessalonicher 5, 21, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Bezieht sich sehr stark natürlich jetzt auf geistliche Themen, aber ich glaube, wir sollen auch überhaupt als Christen mit offenen Augen durchs Leben gehen, wir sollen mal alles prüfen. Auch das, was uns in der Gesellschaft verkauft wird als Wahrheit, das soll man auch prüfen. Und noch drei Verse gebe ich euch mit aus 1. Korinther, Kapitel 2, die Verse 14 bis 16, ebenfalls von Paulus. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Das heißt, wir Christen, lebendige Christen als Nachfolger Jesu, haben etwas, was uns auszeichnet. Wir haben den Heiligen Geist, der uns Erkenntnis schenkt und dadurch können wir Dinge erkennen. Oder Paulus ganz klar sagt, der natürliche Mensch kann das nicht erkennen. Es gibt nämlich über der rationalen Ebene gibt es noch diese geistliche Ebene und Dinge müssen geistlich auch gedeutet werden. Und wer kann etwas geistlich deuten, der den Geist Gottes nicht hat? Das geht nicht. Das ist eine Auszeichnung, die Gott uns geschenkt hat als Nachfolger, dass wir den Geist Gottes haben und Dinge dadurch auch geistlich beurteilen können. Ja. Das heißt, die zwei Schlüsselworte prüfen, wir sollen alles prüfen und wir sollen Dinge geistlich beurteilen. Ja. So, jetzt haben sie das Volk aufgewiegelt, die Ältesten und die Schriftgelehrten. Als nächstes ist, sie greifen Stephanus physisch an. Sie fallen über ihn her und sie reißen ihn fort. Ja, wir sehen, die Stufen der Eskalation schreiten voran. Als nächstes, Vers 12, sie schleppen ihn vor den Hohen Rat. Da beschuldigen sie ihn und klagen ihn an. Immer wieder sehen wir das, speziell in der Apostelgeschichte, wo die geistlichen Führer der Urgemeinde vor den Sanhedrin geführt werden. Das ist der Rat dieser 70, damit sie mundtot gemacht werden. Der Stephanus muss sich jetzt vor diesem Sanhedrin, vor diesem Hohen Rat rechtfertigen. Das ist der gleiche Hohe Rat, vor dem sich Jesus rechtfertigen hat müssen. Ja, ich sage rechtfertigen. Ja. Jesus braucht sich nicht rechtfertigen. Eines Tages wird es umgekehrt sein. Ja. Und eines Tages wird jedes Knie sich vor Jesus beugen. Der himmlischen, der irdischen und unterirdischen, Philipper 2. Und dann werden sich andere rechtfertigen müssen. Jesus muss sich nicht rechtfertigen. Ja. Und so auch der Stephanus, netter, er muss sich nicht rechtfertigen, ja, aber er bezeugt etwas, er bezeugt den lebendigen Gott. Bezeugen, da steckt schon das nächste Schlüsselwort drin, weil sie stellen jetzt falsche Zeugen auf. Ja. Stephanus wird teilweise der gleichen Lügen bezichtigt, wie es bei Jesus der Fall war. Ja, warum soll es ihm anders gehen? Ich habe schon gefragt vorhin, ja, wenn wir so beschuldigt werden würden oder wenn wir so behandelt werden würden wie Stephanus, wie würden wir reagieren? Also ich weiß, ich würde mit großer Wahrscheinlichkeit sicher nicht so souverän reagieren, wie es der Stephanus getan hat. Ja. Schauen wir uns die Vorwürfe kurz an, die Gerüchte, um die es da geht. Stephanus predigt ganz klar das Wort Gottes, aber das Wort wird ihm im Mund umgedreht. Ja. Fünf Punkte, die wir da sehen können. Da müsste man jetzt das Kapitel 7 lesen, das werden wir dann die nächsten Sonntage angehen. Aber fünf Punkte, die man sich da anschauen kann. Stephanus predigt, dass Jesus größer ist als Mose. Ja. Und das war natürlich ganz schlimm für die Juden. Sie drehen es dann um und sagen, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose. Ja. Stephanus als zweiten Punkt bezeugt ganz klar, Jesus ist Gott. Was sagen die Juden? Sie bezichtigen ihn der Gotteslästerung. Genauso wie sie es bei Jesus getan haben, Matthäus 26, 65. Der dritte Punkt, den Stephanus macht, ist, Jesus ist größer als der Tempel. Was sagen die Juden? Wir haben ihn Worte gegen die heilige Stätte, gegen den Tempel reden hören. Interessant ist da, jetzt hole ich ein bisschen aus, Jesus sagt in Johannes 2, Vers 19, da spricht er auch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Ja, dann kann man weiterlesen, da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und so weiter und so fort. Sie denken an den Tempel, der da sichtbar steht. Jesus spricht von seinem physischen Körper als Tempel. Ja, und er sagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. So, dann schauen wir uns an, was in Matthäus 26, Vers 61 steht. Matthäus 26, Vers 61. Ich lese auch Vers 60. Da geht es auch um ein falsches Zeugnis. Und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten 2 falsche Zeugen herzu und sprachen, dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen ihn wieder aufbauen. Mhm. Ist das Gleiche, was Jesus gesagt hat in Johannes 2? Hat Jesus gesagt, ich werde den Tempel abbrechen und kann es aufbauen und so weiter? Ganz und gar nicht. Gell? Also da geht es jetzt um Worte, teilweise Wortklauberei und Interpretation, da wird alles vermischt und vermixt und da der eine macht da noch ein bisschen einen Spin und so weiter und zum Schluss kommt ganz was anderes aus, was Jesus und in dem Fall auch Stephanus gar nicht gesagt haben. Ja. Da wird einfach verdreht und da werden Worte in den Mund gelegt, was sie gar nicht gesagt haben. Das nur zu dem Tempel dann. Das war jetzt der 3. Punkt. Der 4. Punkt, den der Stephanus deutlich macht, ist, Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Ja, und das Gesetz war für die Juden hoch und heilig, die Erfüllung, ja, die Einhaltung. Deshalb sind sie ja sehr gesetzlich, zumindest nach außen hin, ja, nach dem Buchstaben des Gesetzes. Aber der Geist war nicht dabei. Aber jetzt, wenn Stephanus sagt, Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes, dann werfen sie ihm vor, dass er Worte gegen das Gesetz geredet hätte. Hat er ja nicht. Genauso wenig wie Paulus sagt. Paulus sagt, das Gesetz ist gut. Aber wir können es nicht halten. Ja. Und das 5. ist, dass sie sagen, oder dass Stephanus sagt, Jesus ist größer als Riten und Traditionen. Und da werfen sie ihm vor in Vers 14 eben diese Tempelzerstörung und dass er die Gebräuche ändern würde. Ja. Dabei hat er noch gesagt, Jesus ist größer als die Riten und Traditionen. Das alles werfen sie ihm vor. Und wir sehen daran eigentlich, du kannst noch so klar und aufrichtig sein in deiner Botschaft. Es wird immer Leute geben, die da was finden und dann etwas twisten und etwas gegen dich vorbringen werden. Und das sehen wir nicht nur am Beispiel von Stephanus, sondern natürlich auch an Jesus. Ich meine, Jesus, der Sohn Gottes, ohne Sünde, er hat nur die Wahrheit gesprochen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und auch bei Jesus sehen wir das Gleiche. Und dann sehen wir eben den Umkehrschluss, wenn es Jesus so gegangen ist, ja, warum soll es am Stephanus, der genauso aufrichtig war, warum soll es ihm anders gehen? Vielleicht sogar umso mehr, je klarer und aufrichtiger wir sind, desto mehr machen wir uns zur Zielscheibe für Angriffe. Das kann man daraus lesen. Das war der 2. Punkt, wir sollen mit Widerstand rechnen. Und das 3. und letzte, wir sollen das Böse mit Gutem überwinden. In Vers 15 lesen wir, dass alle gespannt auf den Stephanus geschaut haben, während seine Feinde ihn hasserfüllt fixierten, schaut Stephanus nicht auf sie, sondern er schaut voll Vertrauen und Zuversicht auf Jesus. Und sie sehen dann sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Ja. Also da geht es jetzt nicht, wenn wir das lesen, wie eines Engels Angesicht um die kleinen, fetten Engelfigürchen, die wir irgendwo beim Trödler finden, Entschuldige, sondern da geht es, denke ich, um einen Gesichtsausdruck, den ich gerne gesehen habe, ein Gesichtsausdruck voll Leuchten, voll Strahlen, voll Reinheit, den man da bei Stephanus wahrnehmen hat können. Ein Glanz, eine Ausstrahlung, ein Leuchten, wie es nur der Geist Gottes schenken kann. Das ist das Werk des Heiligen Geistes in Stephanus Und das findet man nur an einer anderen Stelle in der Bibel, wo jemand so strahlt. Das ist der Mose, als er vom Berg Sinai herabkommt, ja, in 2. Mose Kapitel 34. Und es ist ihm, wenn ich es richtig im Kopf habe, selber gar nicht aufgefallen, aber die Leute haben gesehen, das Strahlen, er hat gestrahlt. Warum? Weil er Gott von, ja, angesichts, er hat ihn von hinten hat dann gesehen. Ja. Genau, am Berg der Verklärung sehen wir das genauso, das ist korrekt. Genau. Aber jetzt von, sage ich, reinen Menschen, ja, also ja, Jesus war natürlich auch Mensch, aber er war Gott Mensch, zu 100% Mensch, zu 100% Gott. Verstehen wir nicht, jetzt haben wir wieder bei der Theologie, wird jetzt zu weit führen. genau, aber bei Mose sehen wir das im Alten Testament eben. Und bei Stephanus sehen wir eben auch das Angesicht wie eines Engels Angesicht. Also er muss geleuchtet haben, es war Strahlen zu sehen, was unvergleichbar ist. Das ist ein Strahlen, ein Leuchten, was nur der Heilige Geist bewirken kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben da auch viele strahlende Gesichter. Aber vielleicht ist es euch auch schon mal so gegangen, ihr seid irgendwo hinkommen, seid mit einer wildfremden Person zusammenkommen, vielleicht sogar auch auf christlicher Konferenz oder was auch immer. Und ihr habt die Person davor nicht gekannt, aber durchs Unterhalten merkt sie einfach, ihr habt es davor nicht gewusst, aber durch die Unterhaltung spürt sie einfach, bei der Person ist was anderes. Da ist ein Leuchten, da ist eine Kraft, da ist ein innerer Friede. Das leuchtet wirklich durch die Augen durch, ja, eine Freude, ein Frieden, den nur der Heilige Geist schenken kann. Ja, eine Liebe, eine Barmherzigkeit. Ja, also ich weiß, ich bin nicht dieser Mensch, ja, ich bin eher der kritische Geist. Ja, ich sehe immer die Fehler. Ja. Ich habe selbst in meiner Elberfelder Bibel, das ist die genaueste Bibelübersetzung, haben sie damals gesagt. Ja. Da habe ich auch allein da 10 Druckfehler drinnen gefunden. Ja. Ja, das muss es auch geben. Ja. Es gibt die Analytiker, die schauen genau hin, was nicht passt. Und dann gibt es aber die anderen, die sind voll Freude und so weiter und Schwamm drüber und Barmherzigkeit. Ja, ja, genau. Sonst hätte ich meine Frau nicht geheiratet. Wir ergänzen uns da gut. Ja. Und das braucht es auch. Ja. Aber es gibt eben so Menschen, die strahlen einfach das aus, voll Freude, Barmherzigkeit, Offenheit und so. Ja. Und ja, und sie übersehen dabei die ganzen Druckfehler. Nein, Entschuldigung. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, Stephanus strahlt und hat diesen perfekten Frieden und er ruht im festen Vertrauen auf den Herrn und weiß sich da geborgen, egal was passiert, koste es, was es wolle. Und wir wissen, was es Stephanus gekostet hat. Sein Leben. Aber wir wissen auch, was Paulus sagt, Leben ist für mich Christus, Sterben ist Gewinn. Ja. Interessant vielleicht, hat er das auch geschrieben im Gedächtnis mit dem, wie er Stephanus da gesehen hat. Kann ich mir durchaus vorstellen. Weil Saulus damals hat es beim Stephanus gesehen, egal was ist, das Leben ist nur das Leben, das vergeht sowieso. Aber der hat etwas, was ich nicht habe. Und das wollte er dann auch haben. Und das hat er dann auch gekriegt. Gott hat dann noch arbeiten müssen, ein großes Stückchen, ja, bis er wirklich zu der Erkenntnis gekommen ist. Und da hat Jesus ihn persönlich konfrontiert, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann hat es erst einmal Klick gemacht. Zuerst war er noch blind und dann ist die Erleuchtung gekommen. Ja, wir wissen nicht, wie viele Leute da auf Stephanus gestarrt haben. Es war sicher eine ganze Menge, aber es ist egal. Solange du, solange ich, solange wir unter dem Schutz des Höchsten leben, ist egal, wie groß der Widerstand ist. Wie heißt es so schön, wie schreibt der Paulus im Römerbrief? Ich sage in Kapitel 8, egal wer gegen uns ist, wenn Gott mit uns ist, kann gegen uns sein, wer will, spielt gar keine Rolle. Gell? Genau. Es kommt also nicht darauf an, wie viele Feinde dir gegenüberstehen, sondern mit wem du in Verbindung stehst. Und mit wem stehen wir in Verbindung? Mit dem allmächtigen Gott, niemand Geringeren. Ja. Ja, das habe ich meinem Chef auch schon mal sagen dürfen. Im Spaß habe ich gesagt, ja, du bist mein Chef. Und dann, ich habe aber noch ganz an oben, habe ich auch noch einen Chef. Ja. Ja, das Schöne ist, wir finden bei Stephanus nicht irgendein Anzeichen von Hass oder Gegenwehr. Er bleibt gelassen und wie ich schon gesagt habe, er betet am Ende sogar für seine Feinde und wird uns dadurch zu einem großen Vorbild. Er hat das Böse mit Guten überwunden. Was für ein Vorbild ist uns der Stephanus? Ein Bruder voll Geist, voll Glauben, voll Gnade, voll Kraft und voll Weisheit. Aber nicht der Stephanus selbst ist eben so groß, sondern seine Größe ist vor allem darin zu sehen, in der Art und Weise, wie er sich mit Jesus Christus identifiziert. Und in der Folge dann auch von außen, wie er mit Jesus identifiziert wurde. Ja? Also er hat sich mit Jesus identifiziert und er wurde von außen dann mit Jesus identifiziert. Und Christsein bedeutet nicht nur die schönen Dinge zu erben, ja, das ist ja alles geistliches Erbe, was wir erben, und die Sonnenseiten zu erleben. Es bedeutet auch, wenn wir ein Beispiel von Stephanus sehen, auch die Schwierigkeiten in Kauf nehmen zu müssen oft. Das bedeutet für uns auch manchmal belächelt zu werden, manchmal benachteiligt zu werden, bis hin zur Verleumdung, Verfolgung und im schlimmsten Fall bis hin zum Tod. Und ich möchte einfach schließen mit ein paar Versen aus dem Philipperbrief, Philipper Kapitel 3, die Verse 7 bis 10, die ganz deutlich machen, dass wir in Christus sind, dass wir in ihm eine neue Identität haben. Philipper 3, 7 bis 10. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten, schreibt der Paulus im Philipperbrief. Da geht es um Jesus erkennen und er sagt, alles andere ist Verlust, das ist Dreck. Das griechische Wort, was da steht, ist Kot. Ja, also genauer geht es dann nicht mehr. Und Paulus spricht davon, dass er Jesus in der Kraft seiner Auferstehung erkennen möchte, aber auch in der Gemeinschaft seiner Leiden. Die zwei Dinge kehren zusammen. Ja. Es ist in der Nachfolge nicht nur das Rosinenpicken, das schöne Aussuchen, so ja, das wollen wir alles haben. Und wir wollen Jesus ähnlicher werden, aber das geht halt ohne Schwierigkeiten, Probleme und Nöte nicht, wo wir in Situationen dann oft ja, darauf hingewiesen werden, dass wir uns stärker an Jesus klammern müssen. Weil wenn eh alles super läuft, ja, dann läuft eh alles super, dann brauchen wir Jesus nicht, oder? Aber da, wo die Probleme und Nöte sind, sind wir gefordert, uns an ihn zu klammern und da zeigt sich dann, wie echt unser Glaube ist. Ja, da sind wir alle herausgefordert. Ja, dass wir gleichgestaltet werden in der Kraft seiner Auferstehung, dass wir Jesus erkennen, aber auch in der Gemeinschaft seiner Leiden. Ich wiederhole nochmal ganz kurz die Punkte. Stephanus, eben ein Mann der kompromisslosen Nachfolge. Wie zeigt sich das? Er war bereit, Gott zu dienen, beziehungsweise hat er Gott bereitwillig und freudig gedient. Er hat mit Widerstand gerechnet, aber er hat das Böse mit Gutem überwunden. Amen.